Gibt ja auch den Song, ne? Ah, jetzt bin ich on. Genau. Freue dich Welt, habe ich gerade gesagt, für alle Zoom-Teilnehmer ist ein ganz wichtiges Lied, gerade in dieser Zeit. Und deswegen möchte ich heute Morgen über eine ganz besondere Person predigen, die vieles anders gemacht hat, als das religiöse Establishment es für richtig hielt, die manches auch falsch gemacht hat, bei der am Ende aber übrig blieb, dass ihr Leben inspirierend und ermutigend war, so dass man sagen konnte, ja, wir freuen uns. Und ich glaube, dass wir solche Mutmachmenschen in unserer Zeit ganz besonders brauchen. Und zum Glück ist die Bibel voll von solchen Personen. Man muss sich immer nur mal wieder ein wenig die Zusammenhänge klar machen, um diese Menschen besser verstehen zu lernen. Das ist nicht anders als in unserer aktuellen Situation in unserer Gesellschaft. Und deswegen sind Ähnlichkeiten mit noch lebenden Personen oder aktuellen Situationen rein zufällig bis beabsichtigt und unterliegen eurer eigenen Interpretation. In der Predigt geht es jedenfalls um den König Hiskia, der das Südreich Juda in den Jahren 727 bis 698 vor Christi Geburt regierte. Ist also schon ziemlich lange her. Um das mal vergleichend einzuordnen, in Europa war zu dieser Zeit nur wenige Jahrzehnte zuvor die Stadt Rom gegründet worden. Das war eine Zeit, in der Deutschland und in ganz Europa noch auf der ganzen Linie im Barbarentum verfallen war. Im Orient, da treffen wir zu dieser Zeit hingegen eine hochstehende Kultur an. Und in dieser Hochkultur wächst Hiskia auf und wird von ihr geprägt. Und es war auch eine unruhige Zeit, in der Hiskia aufgewachsen ist, gerade so wie heute. Denn Hiskia war König zu einer Zeit, in der die Wegführung der 10 Stämme nach Assyrien passiert ist. 10 Stämme von den 12 sind weggeführt worden. Und es sind die 10 Stämme Israels, die bis heute verschwunden sind. Die sind nicht wieder aufgetaucht. Und keiner weiß, wo die abgeblieben sind. Man sagt, es wird ein Zeichen der Endzeit sein, wenn diese 10 Stämme wieder auftauchen, zurückgeführt werden und mit den beiden noch existierenden Stämmen Juda und Benjamin vereint werden. Hiskia hat also miterlebt, wie das Nordreich Israel zerstört wurde und wie der überwiegende Teil der Einheimischen verschwand. Im Zuge dessen flohen übrigens tausende Menschen nach Juda, also in das Land von Hiskia. Und zwar kam die doppelte Menge der eigenen Bevölkerung als Flüchtlinge nach Jerusalem. Hiskia hatte also auch ein massives Flüchtlingsproblem. Und er hatte eigentlich weder Geld noch Platz, um die dreifache Menge an Einwohnern zu versorgen. Aber Hiskia hat die Flüchtlinge aufgenommen, weil er sie als einen Teil seiner eigenen Geschichte begriff. Er hörte ihnen zu und er nahm das Gute, das Positive, das Gott durch sie ins Land brachte, auf. Unter den Flüchtlingen waren die Schüler des Propheten Hosea, vielleicht sogar der Prophet Hosea selber noch. Und im Südreich Juda wirkte ja schon seit einiger Zeit der Prophet Jesaja mit seinen Schülern. Und durch diese beiden prophetischen Strömungen erhoffte Hiskia sich immer wieder Antworten von Gott für all seine politischen Herausforderungen. Denn ebenso wie für seinen Vater Ahas war auch für Hiskia das Grundproblem seines Regierens sein Verhältnis, seine Einstellung zum Assyrerreich, dessen Könige Sargon II. Und Sanherib ganz Palästina unterdrückten. So, Hiskia versuchte nun in dieser ausweglosen Situation, sich immer wieder ganz allein auf Gott zu verlassen. Und Gott warnte ihn auch durch den Propheten Jesaja davor, sich auf ägyptische Hilfe zu verlassen. Aber was sollte er machen? Er war ein junger, unerfahrener und doch führender König einer Rebellenallianz. Und dann beugte er sich doch dem Druck der Koalitionspartner und führte Verhandlungen mit Ägypten und mit Babylon. Und das hat Gott nicht ganz so gut gefallen. Aber es war immer noch besser als sein Vater Ahas. Denn der hatte von Anfang an eine ganze Menge heidnischen Kram in den Tempel bringen lassen und sich gedacht, viel hilft viel. Ahas hatte mindestens einen seiner Söhne geopfert und andere durchs Feuer gehen lassen. Ahas hatte also wirklich eine ganze Menge Götzendienst betrieben. Unter anderem hatte Ahas auch einen Sonnenuraltar errichten lassen, den er aus Assyrien mitgebracht hatte. Merkt euch das, das wird später nämlich noch bedeutsam. So, da kam also Hiskia familiär her. Und da hat er nicht viel lernen können, was die Wege Gottes anbelangt. Aber er hat sich in seinem Vorfahren David selbst ein Vorbild gesucht und er hörte auf die Propheten als Ratgeber. Man muss natürlich sagen auch, dass er genauso wie sein Vorbild David mit seinen Nachkommen nicht ganz so viel Glück gehabt hat. Denn sein Sohn Manasse, also der Enkel von Ahas, der war dann noch viel schlimmer als sein Opa. Und er hat den Götzendienst in Juda erst so richtig auf die Spitze getrieben. Manasse war ein besonders böser König, der erst in seinem Alter zum Herrn gefunden hat, wie man in 2. Chronik 33 nachlesen kann. Obwohl ich auch immer wieder denke, man muss ja doch irgendwie verstehend sagen, wenn man mit 12 Jahren den Vater verliert, so wie Manasse, dann ist man erstmal sauer auf Gott. Dann nimmt man das nicht so positiv wahr, was Gott mit einem vorhat. Und zum anderen fällt es einem 12-Jährigen auch ungleich schwerer, sich gegen die Einflüsterung eines gesamten königlichen Hofstaats und seiner Berater zu stellen. Aber zurück zu Hiskia. Hiskia war also der Sohn eines bösen Vaters und der Vater eines bösen Sohns. Und dazwischen war er selbst ein Mann, von dem wir viel Mutmachendes lesen. Und mir sind 5 Dinge aufgefallen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Hiskia war ein Mann der Endzeit. Es war nicht mehr so weit bis zum babylonischen Exil. Es gab schon göttliche Hinweise darauf. Außerdem sieht er, wie das Gericht vom Nordreich Israel schon vollzogen wird und wie dem 10-Stämme-Staat in seiner Zeit ein Ende gesetzt wird. Gleichzeitig wurde seinem Südreich aber ebenfalls das Ende angekündigt. Da hätte er doch auch sagen können, naja, was kann man schon gegen ein göttliches Gericht ausrichten? Wenn sowieso alles dem Ende entgegengeht, naja, dann lass uns doch einfach die restliche Zeit genießen. Lass uns einfach nur noch um uns selbst kümmern, aufpassen, dass von denen, die mit uns sind, nicht auch noch welche verloren gehen. Und mich ermutigt an Hiskia, dass er so nach dem Apfelbäumchen-Prinzip von Martin Luther gelebt hat. Er fällt nicht in den Jammerchor ein, sondern er sagt, jetzt wollen wir doch erstmal sehen, was der Herr tun kann. Lasst uns doch mal mehr Zukunft wagen. Und ich will euch das mal aus ein paar ausgewählten Versen aus dem 2. Chronikbuch vorlesen. Schon in seinem ersten Regierungsjahr, im ersten Monat des neuen Jahres, ließ Hiskia die Türen des Tempels öffnen und ausbessern, rief alle Priester und Leviten zu sich und versammelte sie auf dem Platz im Osten. Und er sagt zu ihnen, Leviten, hört mir mal gut zu. Das heißt, er las ihnen sozusagen die Leviten. Reinigt euch, damit ihr euren Dienst wieder ausführen könnt. Reinigt euch, reinigt auch den Tempel des Herrn, des Gottes eurer Vorfahren und schafft alles, was zum Götzendienst gehört, aus dem Heiligtum fort. Unsere Väter haben dem Herrn die Treue gebrochen und ihn verlassen. Sie taten, was der Herr, unser Gott, verabscheute. Auch von seinem Tempel wollten sie nichts mehr wissen. Die Türen der Vorhalle schlossen sie ab und die Lampen löschten sie aus. Es liegt mir am Herzen, mit dem Herrn, dem Gott Israels, einen Bund zu schließen, damit sich sein Zorn wieder von uns abwendet. Macht euch also schnell an die Arbeit. Am ersten Tag des ersten Monats hatten sie mit der Tempelreinigung begonnen und nach einer Woche waren sie schon in der Vorhalle angelangt. Danach brauchten sie noch eine Woche, um den ganzen Tempel neu zu weihen. Schließlich am 16. Tag des ersten Monats waren sie mit der Arbeit fertig. Und so wurde der Dienst im Tempel des Herrn wieder aufgenommen. Und König Hiskia und das ganze Volk freuten sich darüber, dass Gott ihnen geholfen hatte und dass es so schnell geschehen war. Das heißt, da hat es also eine richtige Erweckung gegeben. Und diese Erweckung betraf sowohl die Einheimischen als auch die Flüchtlinge, die in das Land geflohen waren. Die Menschen gingen wieder in die Gottesdienste, sie beteten Gott an, es gab Lobpreis, die Menschen spendeten, sie teilten, sie gaben ab von dem, was sie hatten. Ganz genauso, wie wir es später vom Pfingstereignis im Neuen Testament lesen. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, was ihr nachher dann auch tun könnt, ihr lieben Zoom-Teilnehmer. Sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und alles als ein Geschenk von Gott. Das finde ich nämlich auch interessant bei Hiskia, dass diese Erweckung, wie es scheint, ohne eine längere geistliche Vorgeschichte über das Volk Gottes kam. Wir lesen jedenfalls nichts von jahrelangen öffentlichen oder geheimen Gebetsversammlungen, die einer Erweckung oftmals vorausgehen. Und die Ermutigung liegt für mich darin, dass wenn alles verloren erscheint und alle nur das Ende ausrufen und bejammern, dass Gott dann noch einmal eine Erweckung schenkt und Möglichkeiten umzukehren und das aus purer Gnade. Und das gilt sowohl für unser persönliches Leben wie auch für das Leben einer ganzen Gemeinde oder eines Landes oder auch der gesamten Menschheit. Gott ist ein Gott der Gnade. Er war es gestern, er ist es heute und er wird es immer sein. Darum, egal wie aussichtslos eine Lebenssituation auch aussieht, lasst uns Apfelbäumchen pflanzen. Lasst uns Gott ernst nehmen, ihn anbeten, die Menschen in die Gottesdienste einladen, mit Gott rechnen, unseren Besitz miteinander teilen und mit denen, die in unser Land fliehen. Hiskia ist auf Gott eingegangen. Er hat mit seiner Realität gerechnet und er hat die Beziehung zum Übernatürlichen, zum Unglaublichen, zum Unmöglichen gelebt. Auch wenn er wusste, dass er das große Ende damit vielleicht nicht abwenden konnte, hat er sich gesagt, egal, für diesen Tag und den nächsten und vielleicht auch noch den übernächsten ist es gut, Gott zu dienen, als gäbe es noch viele, viele Morgen. Solange es eben andauert, so lange wollen wir Gott dienen. Und wenn dann das Gericht kommt, dann werden wir eben auch das aus seiner Hand nehmen. Das war das Erste, was mich an Hiskia ermutigt. Das Nächste, was mich an ihm ermutigt, Hiskia machte einfach alles ganz anders als sein Vater. Mich ermutigt daran, dass man bei Gott nicht in Traditionen gefangen sein muss, sondern dass jede Generation aufs Neue ihre eigene Art und Weise, Gott zu dienen, finden kann und finden muss. Was Hiskia damals getan hat, das sieht ja doch nur aus unserer heutigen Sicht gut aus. Wir lesen ja die ganze Geschichte und die Bibel liefert uns schon die Interpretation der Geschehnisse mit und sagt uns also, Ahas ist böse, Hiskia ist gut, Manasse ist wieder böse. 2. Könige 18, Vers 5, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda noch unter denen, die vor ihm waren. Und er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab und er beobachtete seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte und der Herr war mit ihm. Aber wenn man sich das mal so vorstellt, diese Geschichte, dann war Hiskia doch nicht einfach nur blind der Tradition treu. Er war auch gar nicht seinem Vater treu, sondern er überprüfte erst einmal alles. Er forschte noch einmal neu in den Schriften nach. Er unterhielt sich mit Menschen, die Gott erlebt hatten. Und er kam zu einer eigenen Bewertung der traditionellen Dinge, die man bisher gemacht hatte. Und dann ging er los und nahm persönlich mit Gott Beziehung auf. Er feierte Gottesdienste, so wie er es aus den geschichtlichen Wurzeln seines Volkes heraus für richtig hielt. Und das bedeutete eben dann auch, dass er, nachdem er zur Regierung gekommen war, einige der aus seiner Sicht törichten Handlungen seines Vaters wieder aufhob. Aus Hiskias Sicht war das richtig. Und aus unserer Sicht heute natürlich auch. Trotzdem ist es bemerkenswert im Verlauf der Geschichte, dass der Sohn als ein treuer Mann bezeichnet wird, aber Nein sagt zu dem, was der Vater getan hat. So etwas darf die junge Generation. Und es wird bestimmt auch Menschen gegeben haben, die das nämlich gar nicht so gut fanden damals. Denn Hiskia brachte doch das Volk durch seine radikale Frömmigkeit auch in Gefahr. Denn den assyrischen Unterdrückern hat das ganz bestimmt nicht gut gefallen, was er da gemacht hat. Und das wird ja bis heute den Jugendbewegungen immer schnell vorgeworfen, dass sie alles anders machen, dass sie das Kind mit dem Bade ausschütten, dass sie komische Dinge in den Gottesdienst einbringen, die den Älteren ziemlich okkult vorkommen manchmal. Aber sie tun es doch aus reinem Herzen, so wie Hiskia. Sie hängen am Herrn und lieben ihn von ganzem Herzen. Man muss also immer ganz genau hinschauen, wenn ein junger Mensch einfach alles anders macht als die Vätergeneration. Die Radikalität der Jugend spült vieles weg, was nicht wirklich tief in Gottes Herzen verwurzelt ist. Was nämlich tief in Gottes Herzen verwurzelt ist, kann auch nicht weggespült werden. So, was nach außen rebellisch aussieht, kann nach innen auch eine große Reinigung sein. Und das in Betracht zu ziehen, dazu ermutigt uns Hiskia auch. Wenn wir unseren Jugendlichen also wirklich helfen wollen, ihren Glauben radikal neu auszuleben, aber nicht in die Falle der Rebellion zu laufen, dann müssen wir sie lehren, fragend zu bleiben, ihre eigene Meinung restlos Gott auszuliefern, sich in eine Ordnung einzufügen, in die Gott sie gestellt hat, sich bewusst dazu entscheiden, Autoritäten und ihr Wort anerkennend zu hinterfragen und den Blick dabei fest auf Gott gerichtet zu halten. Nicht nur jammern, sondern ein unbändiges Vertrauen auf die Verheißung Gottes zu entfesseln, dass er alle Dinge zum Guten wenden kann. Und das funktioniert. Denn wenn wir in die Geschichte schauen, die Abschaffung der Sklaverei, die Anerkennung von Frauen im Dienst, das Niederreißen dogmatischer Grenzen zwischen den Kirchen durch die Lobpreisbewegung und bald auch die Integration homosexuell empfindender Christinnen und Christen in das Reich Gottes, das alles ist doch schon wesentlich auch durch die radikale Hingabe der Jugend an Gott geschehen. Und das wird auch in Zukunft so passieren. Und dafür können wir dankbar sein. Und auch dazu ermutigt uns die Geschichte von Hiskia. Dann ermutigt mich drittens, dass Hiskia in einer gottlosen Umgebung aufgewachsen ist. Sein Vater Ahas war ein überaus grausamer und gottloser König. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass sein Sohn Hiskia in einem frommen Internat für seine zukünftigen Aufgaben vorbereitet wurde. Und trotzdem ist er so ein genialer Mann Gottes geworden. Es gibt eine kleine namentliche Erwähnung seiner Mutter Abi und ihres Vaters Sekaja, also Hiskias Opa, die nahezulegen scheint, dass mütterlicherseits doch ein positiver Einfluss vorhanden war. Abi ist die Kurzform von Abia und das heißt, mein Vater ist Gott. Und Sekaja heißt, der Herr gedenkt. Und immerhin wurde der Sohn des gottlosen Ahas ja doch aus uns unbekannten Gründen bei der Geburt Hiskia genannt. Das heißt, meine Stärke ist Gott. Und tatsächlich hat Hiskia in seinem späteren Leben ja auch seinem Namen alle Ehre gemacht. Er vertraute Gott. Und ich finde, das ist ein starker Trost und eine Ermutigung für alle Mütter, die ihre Kinder entweder ganz allein oder an der Seite ungläubiger oder nicht ganz so geistlicher Männer aufziehen. Du bist nicht allein. Gott ist mit dir und er hilft dir dabei, deine Kinder für ein Leben in der Nachfolge Jesu vorzubereiten. Es ist Gnade. Hiskia hatte auch kein väterliches Vorbild und er hat sich nach einem gesehnt und Gott hat ihn auf David gestoßen und das hatte seine Auswirkungen in seinem Leben. Das heißt, die Geschichte von Hiskia ermutigt uns auch, dass aus jedem unserer Kinder etwas werden kann, egal wie die geistliche Vorbildsituation aussehen mag. Ja, und dann kommt viertens die Sache mit der Sonnenuhr. Und die ermutigt mich auch. Die Geschichte ist, Hiskia ist unheilbar krank und Gott sagt ihm durch den Propheten Jesaja, dass er sterben wird. Was für eine Prophetie. Hiskia möchte sich aber doch in diesem Willen Gottes nicht so einfach ergeben. Und er fängt hemmungslos an zu weinen. Und er probiert, ob er Gott nicht doch noch einmal erweichen kann. Er bittet Gott darum, ihn zu heilen. Und tatsächlich, es funktioniert. Der Prophet Jesaja ist noch nicht ganz aus dem Haus, da lässt Gott ihn umkehren und er soll Hiskia ausrichten, dass Gott ihn heilen und danach noch 15 Jahre lang leben lassen würde. Das ist doch eine gute Nachricht, wenn man die bekommt. Aber Hiskia nimmt es wieder mal genau und er sagt, er möchte gerne wissen, ob das wirklich von Gott ist. Und jetzt macht Gott etwas Merkwürdiges. Er kündigt an, dass er auf der Sonnenuhr des Ahas den Schatten 10 Stufen vorwärts oder 10 Stufen rückwärts gehen lassen wird. Und Hiskia darf sich das aussuchen. Er nimmt natürlich das Schwerere. Und Gott macht das. Und alle sind glücklich. Da ist mir dann aber aufgefallen, diese Sonnenuhr, das ist doch das letzte noch übrig gebliebene heidnische Kultgerät im Tempel Gottes. Das ist doch der assyrische Sonnenuhraltar, den Ahas hat bauen lassen und mit dem er den Tempel entweiht hat. Ich dachte, die wären alle rausgebracht worden. Also der war noch da. Und Gott benutzt ihn auch noch. Und dann habe ich mich gefragt, wie wir wohl reagieren würden, wenn wir uns von Gott ein Zeichen erbeten und er sagt, okay, ich werde euch ein Zeichen geben. Ich werde morgen früh durch ein Horoskop zu dir reden oder durch ein Pornoheftchen. Einen Horrorfilm, eine Satansmesse. Da wären wir doch zumindest ganz schön erstaunt. Alles in uns würde sich sträuben und wir wären geneigt zu sagen, nee, danke lieber Gott, lass mal stecken, solche Zeichen, die wollen wir nicht. Aber Gott hatte es angekündigt, dass er es genau auf diese Weise tun wollte. Und das auch noch durch einen ansonsten durchaus doch verlässlichen Propheten, den Jesaja. Da muss man schon ein ganz schön starkes, gewachsenes Vertrauen auf Gott haben und genau wissen, wie sich seine Stimme anhört. Und es ermutigt mich auch, bei Hiskia zu lesen, dass so etwas möglich ist. So wie später auch bei Petrus, ne? Der diese Vision auf dem Dach hatte, wo Gott ihm befiehlt, unreine, in Gottes Wort verbotene Tiere zu schlachten und zu essen. Da musste auch der Petrus, ganz so wie Hiskia, die Stimme seines Gottes ganz genau kennen, dass er sich auf diese Vision eingelassen hat. Und hätte er das nicht getan, der Petrus, dann wären keine Heiden missioniert worden und dann säßen wir alle heute Morgen nicht hier. Und ich finde es also ermutigend, dass Gottes Stimme auch an ungewöhnlichen oder gar ungöttlichen Stellen zu finden sein kann. Und das Letzte, das Fünfte schließlich, was mich bei Hiskia so ermutigt, ist sein Fehltritt am Ende seines Lebens. Auch der ermutigt mich. Dass nämlich dieser Fehler am Ende seines Lebens seinen guten Ruf nicht zerstören konnte. Was ist passiert? Hiskia empfängt eine Gesandtschaft von Babel und die Babylonier hatten nämlich gehört, dass Hiskia todkrank gewesen war und jetzt war er wieder gesund. Und man kann sich vorstellen, dass die wissen wollten, wie das wohl zugegangen war. Hatte Hiskia vielleicht spezielle Ärzte oder Heilmittel, verfügt er gar über Zauberkräfte, mit denen er auch im Krieg siegreich sein könnte? Ich meine, man hatte schon erlebt, dass 185.000 assyrische Soldaten auf geheimnisvolle Weise in einer Nacht getötet wurden und dass Hiskia irgendwas damit zu tun gehabt haben musste. Aber Hiskia empfing sie ohne anscheinend ein Wort über die große Befreiung und Krankenheilung zu sagen. Stattdessen gibt er an wie eine Tüte Mücken, zeigt den Männern alles, was er hat, alle seine Waffen, seine Reichtümer. Und er ist stolz geworden. Stolz zu werden auf die Gnade, die man erlebt hat und sie als eigene Leistung oder Stärke zu empfinden, ist besonders gefährlich. Es war doch alles Gnade, was Hiskia bekommen hatte. Und wer im Gedanken daran nicht ein Gefühl der dankbaren Abhängigkeit empfindet, die uns in die Nähe Gottes bringt, der gerät in Gefahr, stolz zu werden. Und Hiskia hatte dieses Empfinden der Abhängigkeit anscheinend nicht mehr. Er hätte eigentlich sagen sollen, Leute, Gott hat mich geheilt. Und dann hätte er die Gesandtschaft zur gemeinsamen Anbetung dieses wunderbaren Gottes einladen sollen, so wie er es am Anfang seiner Regierungszeit getan hat. Aber das tat er nicht. Und was mich daran ermutigt, ist Folgendes. Es heißt, Hiskia war so fromm wie nach ihm kein anderer mehr. Er hing sein ganzes Leben lang am Herrn. Das war alles deutlich zu sehen und das blieb eben auch in Erinnerung. Daran konnte auch ein Fehler am Ende seines Lebens nichts ändern. Und das finde ich toll. Am Ende bleibt das Gute übrig. Wir brauchen also keine Angst zu haben, dass ein Fehltritt alles kaputt macht. Das ist nur in christlichen Gemeinden so, aber nicht bei Gott. Hiskia gibt also nicht auf, wenn alles verloren erscheint, sondern lädt die Menschen erst recht zum Gottesdienst ein und erlebt eine Erweckung. Er macht alles anders als sein Vater und entdeckt das Wesen des Glaubens ganz neu für sich, indem er die Tradition auf den Prüfstand stellt. Er hatte eigentlich keine Chancen, ein Gottesmann zu werden, als Sohn eines total gottlosen Vaters, erfährt aber Gottes Hilfe durch die treue Fürbitte seiner Mutter und anderer frommer Verwandten. Er hört Gottes Stimme, auch wenn Gott durch ungewöhnliche oder sogar ungöttliche Dinge redet, wie zum Beispiel den assyrischen Sonnenuraltar. Und er erlebt fünftens, dass ein Fehltritt nicht einfach sein ganzes frommes Leben und seinen gottesfürchtigen Ruf kaputt machen kann. Das sind die fünf Dinge, die mich sehr stark ermutigen, wenn ich mir den König Hiskia vor Augen halte. Und durch diese Hoffnungsbrille will ich auch die aktuelle Situation unseres Landes betrachten und ermutige euch, das ebenso zu tun. Amen.